Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Verehrte Hörerfreunde, das deutsche Programm von IRIB nimmt Abschied von der Kurzwelle und wird demnächst verstärkt in Web vertreten, aber auch weiterhin noch auf Satellit zu empfangen sein. Bis zum 21. Dezember können Sie unsere Programme wie zuvor jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unsere Programme werden weiterhin sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt werden. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch stets über unsere Webseite pastore.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 14. Dezember 2021, gleich dem 23. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Von der Solidarität mit Palästina hin zur Unterstützung von Verbrechen gegen Palästina. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian sendet Glückwunschbotschaft an neue deutsche Außenministerin. Irans Außenminister fordert den Westen auf, bei Wiener Gesprächen ernsthaft zu sein. Ulyanov, in Wien ist politischer Wille vorhanden, um konkretes Ergebnis zu erzielen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian sendet Glückwunschbotschaft an neue deutsche Außenministerin. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock am Montagabend in einer Botschaft zu ihrer Ernennung gratuliert. Amir Abdullahian gratulierte Baerbock in dieser Botschaft und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern und beiden Regierungen in der neuen Ära weiter ausgebaut werden. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran erklärte, dass die über 150 Jahre alten historischen Beziehungen zwischen Iran und der Bundesrepublik Deutschland zu einer tiefen Bindung zwischen beiden Ländern geführt hatten. Diese wertvolle Ressource und die Beständigkeit der auf gegenseitigem Respekt und gegenseitigen Interessen basierenden Beziehungen haben unsere beiden Länder trotz vieler Herausforderungen auf den Weg der Interaktion und des gegenseitigen Verständnisses gebracht. So Amir Abdullahian weiter. In seiner Gratulationsbotschaft wies Amir Abdullahian auch darauf hin, dass die Islamische Republik Iran und die Bundesrepublik Deutschland das Potenzial hätten, den Herausforderungen der heutigen Welt auf internationaler und regionaler Ebene effektiv und konstruktiv zu begegnen. Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz von den Sozialdemokraten als neuer und neunter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland vom Deutschen Bundestag gewählt und vereidigt. Nach der Wahl von Olaf Scholz zum neuen Vorsitzenden des Kabinetts und Bundeskanzler wurden die Minister der neuen Bundesregierung ernannt, darunter Annalena Baerbock als neue Außenministerin. Irans Außenminister forderte Westen auf, bei Wiener Gesprächen ernsthaft zu sein. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und der russische Außenminister Sergei Lavrov erörterten am Montag telefonisch den aktuellen Stand der Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA mit Iran. In diesem Telefongespräch forderte Amir Abdullahian während der Erläuterung der iranischen Positionen den Westen zu mehr Ernsthaftigkeit und zur Initiative der Verhandlungsparteien in Wien auf. Der russische Außenminister bewertete bei dem Telefonat den Besuch des iranischen Vizeaußenministers in Moskau als positiv und sagte, Die Delegationen beider Länder arbeiten ernsthaft bei den Schritten der Parteien und deren Exekutivvereinbarungen in Wien zusammen. Lavrov sagte, dass man immer betont habe, dass alle illegalen Sanktionen, die im Gegensatz zur Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates und den Bestimmungen des JCPOA stehen, aufgehoben werden müssten, und fügte hinzu: Wir haben immer versucht, die Amerikaner dazu zu bringen, dass sie alle ihre Gesetze an die Bestimmungen des Atomabkommens, JCPOA und die UN-Resolution 2231 anpassen. Der russische Außenminister bezeichnete bei diesem Telefonat die Konstruktivität und diplomatische Kreativität der Parteien sowie die Geduld für die weitere Abstimmung als Schlüssel zum Erfolg dieser Verhandlungsphase für die Vertragsparteien. Die Wiener Gespräche mit der Achse der Aufhebung der repressiven und illegalen Sanktionen gegen Iran werden in einer Situation verfolgt, in der trotz des Drucks, der durch die destruktive Linie der feindlichen Medien und die Sabotage des zionistischen Regimes verursacht wird, die Gespräche durch die Bemühungen der Delegation der Islamischen Republik Iran spürbare Fortschritte gemacht haben. In der 7. Gesprächsrunde legte das iranische Verhandlungsteam mit seiner ernsthaften Initiative der Gegenseite seine Textvorschläge in Form der Themen Aufhebung repressiver Sanktionen und Atomfragen vor. Ulyanov: In Wien ist politischer Wille vorhanden, um konkretes Ergebnis zu erzielen. Russlands Botschafter bei den internationalen Organisationen in Wien hat gesagt, keine Partei der laufenden Gespräche in Wien über die Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen versuche, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, und es gebe einen politischen Willen, ein konkretes Ergebnis zu erzielen. Dies sagte Michail Ulyanov am Montag vor Reportern in Wien, als er auf eine Frage bezüglich der Aufforderung des G7-Gipfels an Iran antwortete, den Verhandlungsprozess ernst zu nehmen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass eine Partei über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran versucht, den Prozess in die Länge zu ziehen oder keinen politischen Willen hat, ein praktisches Ergebnis zu erzielen, sagte der russische Diplomat. Ulyanov fügte außerdem hinzu, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass eine der Gesprächsparteien irgendwelche Spielchen spielt. Tatsächlich ist der politische Wille unter allen Parteien der Wiener Gespräche vorhanden, um ein konkretes Ergebnis zu erzielen, stellte der russische Botschafter fest. Die Amerikaner behaupten zwar, es sei ihnen wichtig, gewiss zu sein, dass das iranische Atomprogramm unter sicherer Kontrolle stehe. Sie ignorierten jedoch die Tatsache, dass die Schwächung dieser Kontrolle auf Washingtons Ausstieg aus dem JCPOA und die Politik des maximalen Drucks und die daraus resultierenden Abhilfemaßnahmen Irans zurückzuführen sei, so Ulyanov weiter. Iran: Behauptung über 90%ige Anreicherung ist falsch. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation betonte, dass Iran nicht außerhalb des Rahmens gehandelt habe und dass die Behauptungen über eine 90%ige Anreicherung falsch seien. Mohammad Eslami fügte am Dienstag in einem Exklusivinterview mit IRIB bezüglich der Diffamierung friedlicher Nuklearaktivitäten und der Behauptung einer 90%igen Urananreicherung Irans hinzu: Dies ist eine Lüge und dies sind erfundene Anschuldigungen, die unserem Land zugeschrieben werden, insbesondere von den Feinden und der zionistischen Strömung. Iran arbeitet mit der Internationalen Atomenergieagentur IAEA in Übereinstimmung mit den Regeln zusammen, und die Internationale Atomenergiebehörde überwacht alle unsere Prozesse in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften, und wir haben in keiner Weise außerhalb des Rahmens gehandelt, so Eslami weiter. Kürzlich teilten US-Quellen mit, dass das zionistische Regime Informationen weitergegeben habe, in denen behauptet wurde, Iran habe technische Vorkehrungen für eine 90%ige Urananreicherung getroffen. Iran: Keinerlei Normalisierung der Beziehungen zu Israel kann palästinensische Ideale zerstören. Das iranische Außenministerium reagierte in einer Erklärung auf den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett in den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE. Said Khatibzadeh, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte am Montagabend: Die Begrüßung des Ministerpräsidenten des illegitimen zionistischen Regimes, welches in den arabischen und islamischen Ländern seit mehr als 70 Jahren Ursache und Quelle von Unsicherheit, Spannungen und Anstiftung zum Krieg ist, bleibt fest im historischen Gedächtnis des palästinensischen Volkes, der Völker der Region und aller Freiheitskämpfer. Khatibzadeh erinnerte an das ewige und unabänderliche Ideal der Befreiung des Gärten Al-Quds Jerusalem als der ersten Qibla-Gebetsrichtung der Muslime der Welt und fügte hinzu: dass die Menschen der Region die bösartigen und rachsüchtigen Maßnahmen des zionistischen Regimes nicht vergessen haben, welche die Ursache für die Leiden der Region sind und weiter dem Normalisierungsprozess mit diesem Regime entgegenstehen werden. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte ernsthaft vor jeder Maßnahme, die zur Etablierung der destruktiven und aufrührerischen Präsenz dieses illegalen Regimes in der wichtigen Region Westasien führe, und erklärte, dass solche Aktionen der Sicherheit der Region schadeten und gegen die Interessen der islamischen Umma und der Völker der Region und der arabischen Länder seien. Abschließend betonte Khatib Zodeh, das Besatzerregime von Al-Quds Jerusalem ist der erste Feind der islamischen Welt und der arabischen Länder, und keine Aktion in Richtung Normalisierung kann die erhabenen Ideale der Palästinenser zerstören. Der Ministerpräsident des zionistischen Regimes ist am Sonntagabend in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, eingetroffen. In einer Erklärung verurteilte der islamische Dschihad Palästinas die Begrüßung des zionistischen Ministerpräsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, und bezeichnete sie als einen Verrat an Palästina. Borrell: Wenn Russland in Ukraine einmarschiert, wird es sanktioniert. Der Leiter der EU-Außenpolitik Joseph Borrell sagte, dass jede russische Invasion in die Ukraine zu Wirtschaftssanktionen gegen Moskau führen werde. Borrell sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Brüssel, dass die Europäische Union der Ukraine zur Seite stehe, um die Integrität des Landes zu unterstützen. Allen EU-Außenministern ist klar, dass jeder Angriff auf die Ukraine politische Konsequenzen und hohe wirtschaftliche Kosten für Russland haben werde, sagte der hochrangige europäische Diplomat über die Entschlossenheit der Europäer. Auch die G7 gab am Sonntag eine Erklärung ab, in der Russland gewarnt wurde, dass Moskau schwerwiegende Konsequenzen drohten, wenn es sich für eine Invasion in die Ukraine entscheide. In dem Erklärungsentwurf heißt es, Russland sollte nicht daran zweifeln, dass die Eskalation der Militäraktionen gegen die Ukraine für Moskau große Folgen und hohe Kosten haben wird. Die Vertreter der G7 sagten bei ihrem Treffen in der nordwestenglischen Stadt Liverpool, sie seien sich einig in der Verurteilung des russischen Militäreinsatzes nahe der ukrainischen Grenze und forderten Moskau auf, die Spannungen abzubauen. Russland hat wiederholt erklärt, seine Militäraktionen an der Grenze zur Ukraine seien normale Militäraktionen, aber die USA und ihre Verbündeten versuchten weiterhin, die Spannungen an der russischen Grenze zur Ukraine zu verschärfen. Die Ukraine hat die USA aufgefordert, sofortige Maßnahmen zur Unterstützung der Sicherheit dieses Landes auf ihre Tagesordnung zu setzen, einschließlich des Informationsaustauschs. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtarbad mit dem Titel Sir-e-Ishq, das heißt Das Geheimnis der Liebe. Thank you.
نسیم زلفت اثری به جان فرستی، به امید وصل جان را خط جاودان فرستی، به امید وصل جان ز تعجب و ز حیرت دل و جان به سر در آید، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی. عجب این که سر عشقت به جهان چگونه پر شد، که تو سر عشق خود را به جهان نهان فرستی، که تو سر عشق خود را به جهان عجب بود ز عطار اگر آیدش تفاخر، به جواهری که از دل به سر زبان فرستی،
به جواهری که از دل به سر زبان فرستی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen Dörfer aus der Provinz Khorasan, Rasavi, vorstellen. In dieser Provinz befindet sich auch der heilige Schrein von Imam Reza und sie ist daher eine der wichtigsten religiösen Regionen Irans. Wegen der geografischen Lage von Khorasan, Rasavi, gibt es dort unzählige Natursehenswürdigkeiten, die noch für viele Touristen unbekannt sind, wie zum Beispiel die Dörfer Kang und Warmer. Bleiben Sie also bis zum Ende des Programms dran, damit Sie diese zwei Gemeinden kennenlernen. Der Ort Kang liegt auf der südlichen Seite des Berges Binalud in einer Höhe von 1700 Metern. Dieses Dorf ist 19 Kilometer von der Stadt Torghabe und 29 Kilometer von Mashhad entfernt. Es zählt zu den Sommerquartieren. Die Struktur ist treppenförmig angelegt, im Ort herrscht angenehmes Klima und er bietet eine schöne grüne Landschaft. Die Geschichte von Kang geht auf die Zeit vor dem Islam zurück und das beweisen der alte Friedhof und die Burg Tirmian und die Karawanserai Shah Abbasi. Die Bewohner von Kang sprechen Farsi mit einem lokalen Dialekt, sie sind schiitische Muslime. Diese Gemeinde liegt neben dem Fluss Kang, der nach der Ortschaft benannt ist. Wegen seiner Lage neben hohen, imposanten Bergen ist das Klima hier kühl und angemessen. Landwirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben ist in Kang unmöglich, da es ein sehr steiles Dorf ist. Aber mit Gärtnerei und den dazugehörigen Berufen sowie Viehzucht und Teppichknöpfen beschäftigen sich die Bewohner. Wie schon erwähnt, ist die Struktur dieser Ortschaft treppenförmig, ebenso wie das Dorf Mosule im Nord-Iran. Das bedeutet, dass jeder Hof eines Hauses zugleich der Dachboden des darunterliegenden Gebäudes ist. Beim Bau der Häuser wurden die Windrichtung und die Sonneneinstrahlung berücksichtigt und so verläuft das Dorf von Nordosten nach Südwesten, um auch mehr Energie sparen zu können. Die Bauten sind mit einer Mischung von Lehm und Stroh bedeckt. Wegen der historischen Struktur hat die Organisation für iranisches Kulturerbe Maßnahmen unternommen, um diese historisch-kulturreichen Werte zu bewahren. Kang hat wegen seiner vielen Natursehenswürdigkeiten sehr viele Besucher. Die grünen, dichten Gärten, der Fluss Kang und die schönen hohen Aussichten im Frühling und im Sommer schaffen ein buntes Bild von diesem Dorf, das jeder bewundert. Es kommen jährlich viele Naturliebhaber, Berg- und Felsensteiger nach Kang, um die hohen Berge zu erklimmen. Auf dem altertümlichen Friedhof, der der Gemeinde gegenüber liegt, gibt es sehr alte Grabsteine, auf denen historische Symbole zu sehen sind. Auf jedem Grab gibt es ein besonderes Symbol, das besagt, aus welchem Stamm und welcher Berufsbranche der Verstorbene gewesen ist und ob es sich um einen Mann handelt oder eine Frau.
In Kang sind verschiedene Stämmen angesiedelt. Man sagt, dass der erste Stamm, der sich dort niedergelassen hat, der Stamm Mirun aus der Gegend Sistan und Balochistan gewesen ist. Als Souvenirs und Reisemitbringsel dieser Ortschaft sind Berberitze, Safran, Zuckerkandis und Obst zu nennen. Hier wird auch heimisches Brot mit Kartoffeln und Bergkräuter gebacken. Liebe Hörerfreunde, das zweite Dorf, das wir Ihnen heute vorstellen, ist Nomek. Nomek liegt 1765 Meter über dem Meeresspiegel und zählt zu den Gemeinden von Koshmar. Das Klima ist in dieser Ortschaft angemessen und halbtrocken, wobei die Winter aber sehr kalt sind. Die vielen historischen Bauten aus der Zeit vor dem Islam und danach, wie der alte Friedhof, die alte Burg und die Steinmauer, beweisen das Alter dieses Dorfes. Die Bewohner sprechen Farsi mit einem heimischen Akzent und sind schiitische Muslime. Wirtschaftlich gesehen stützt sich das Dorf auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und Dienstleistungen sowie die Erzeugung von kunsthandwerklichen Produkten. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten zählen Weizen, Gerste, Gemüse, Luzerne, Rüben und Hülsenfrüchte. Durch das gute Klima gibt es in dieser Gemeinde viele Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Aprikosen, Weintrauben, Pfirsiche, Nektarinen und Maulbeeren. Das Dorf Nomek liegt auf einem hohen Bergzug und ist daher von vielen hohen Gebirgen umfangt. Die Struktur ist zentiert und die meisten Häuser sind einstöckig mit einem flachen Deckboden und kleinen Fenstern. Als Baumaterial werden oft Steine, Ziegel, Rotziegel, Zement und Eisen verwendet. Die Architektur ist sehr schlicht, aber trotzdem bemerkenswert. Die hohen Berge, die grünen Weiden und auch die diversen Blumen und Heilpflanzen wie Majoran und Eibisch schaffen aus dieser Gegend eine faszinierende Landschaft, die von vielen Touristen und Reisenden besucht wird. Zu den Natursehenswürdigkeiten zählen die Felder Kalebori sowie die landwirtschaftlichen Betriebe Hussein Abad und Samon Abad sowie Shosde, Ali Abad und Ismail Abad. In der Nähe von Nomek und seinen Weiden sind auch Tiere wie Füchse, Schakale, Wölfe, Hasen, Tiger und Rebhühner zu sehen. Diese Gemeinde besitzt nebenbei historische Bauten wie zum Beispiel das Mausoleum von Sheikh Abul Hassan Nomeri, Vater von Sheikh Ahmad Jom, ein iranischer Mystiker, das auf einer grünen Weide 500 Meter entfernt von Nomek liegt. Auch die Steinmauer der berühmten historischen Burg Kamar al-e und die zwei antiken Friedhöfe vor und nach der islamischen Zeit zählen zu den historischen Bauten der Gegend. Es gibt auch drei Moscheen in diesem Dorf, die nach traditioneller Architektur errichtet worden sind. Teppiche mit kaschmirischen Blüten oder Persepolis-Motiven werden in Nomek geknüpft und diese gelten neben Milchprodukten und verschiedenen Obstsorten als wichtigste Souvenirs dieser Ortschaft. Man kann von Koshmar über eine asphaltierte Straße in den Ort gelangen. Nun schließen wir unser heutiges Programm und wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Abbas Shojaian mit dem Titel Shure Vatan, auf Deutsch Der Liebe zur Heimat.
با عشق وطن راهی فردا شویم، شانه در شانه هم آبی دریا شویم، همه جان برکن، همه با ایمان، همه غم آباد، همه هم پیمان. وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم آره جانه سرام شوق رسیدن به دلم شور پریدن وطنم نام و نشانه وطنم عشق تو شد آتش پروانه ها، نفس جاری تو گرمی کاشانه ها، سرخی لاله تو روشنی خانه ها، سحر دولت تو حسرت بیگانه ها. جان به کف آماده گرام تا عبد ما با تو همراه، وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم آره جان من، به سرم شوق رسیدم، به دلم شور پریدم، وطنم نام و نشان من. دلیرانی از هم جانم فدای خاک تو، خوشحالی من بسن بسن بسن. با عشق وطن راهی فردا شویم، شانه در شانه هم آبی دریا شویم، همه جان برکن، همه با ایمان، همه غم آباد، همه هم پیمان. وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم آره جانه من، به سرم شوق رسیدن، به دلم شور پریدن، وطنم نام و نشانه من. وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم آره جانه من، به سرم شوق رسیدن، دلم شور پریدن، وطنم نام و نشان من.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel von der Solidarität mit Palästina hin zur Unterstützung von Verbrechen gegen Palästina. Weiterhin guten Empfang.
Während die Vereinten Nationen den 29. November zum Internationalen Solidaritätstag mit den Palästinensern nannte, erleben wir heute im Schatten des Schweigens dieser Weltorganisation eine massive Unterstützung der Weltmächte für das israelische Regime sowie Versöhnungsabkommen gewisser arabischer Staaten mit diesem Regime, sodass die vielseitigen Verbrechen Israels gegen die Palästinenser das höchste Niveau erreicht hat. Als Folge der israelischen Verbrechen nimmt die Verschlechterung der menschlichen Sicherheit der Palästinenser in verschiedenen Formen von Tag zu Tag zu. Allein im Krieg vom 12. Mai 2021 töteten israelische Streitkräfte 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, wurden bei der 12-tägigen Offensive der israelischen Armee im Gazastreifen fast 2000 Palästinenser, darunter mehr als 600 Kinder, verletzt, von denen einige möglicherweise dauerhaft behindert sind. Einer der illegalen Handlungen des israelischen Regimes ist die Beschlagnahme und Zerstörung palästinensischer Häuser. Nach Angaben von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zerstörten die israelischen Behörden vom 1. April 2020 bis 31. März 2021 rund 1015 palästinensische Häuser. Während der 12-tägigen Offensive in Gaza im Mai 2021 zerstörte das israelische Regime mehr als 2300 Wohneinheiten. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, teilte mit, dass mehr als die Hälfte der Kinder im Gazastreifen aufgrund der israelischen Angriffe vom Mai 2021 psychologische Unterstützung benötigt. Neben dem täglichen Krieg und den Angriffen dauert die Belagerung von Gaza seit 2006 an. Eine Großzahl von Analysten vertritt die Auffassung, dass die Belagerung von Gaza eine Kollektivstrafe von Zivilisten ist, die gegen das Völkerrecht verstößt, aber dass das israelische Regime dieses Verbrechen weiterhin begeht. Als Folge der Belagerung ist Gaza zu einem Armenviertel mit einer rückständigen Wirtschaft und einem zusammenbrechenden Sozialsystem geworden. Gaza durchlebe einen sehr schmerzhaften kalten Krieg, sagte Mohammed al-Dirawi, der Sprecher der palästinensischen Volkswiderstandsbewegung, und fügte hinzu: Die Region ist einer systematischen Hungernlassenhandlung ausgesetzt. Es mangelt buchstäblich an allem: Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs. Es gibt Probleme mit der Stromversorgung sowie der Abwasserentsorgung und viele Menschen haben keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Auch medizinisches Fachpersonal ist rar und Möglichkeiten zur Weiterbildung sind kaum vorhanden. Viele Krankheiten, wie zum Beispiel Brustkrebs, können im Gazastreifen nicht mehr behandelt werden. Überweisungen nach Beit el-Muqaddas, Jerusalem oder Ägypten werden von den israelischen Behörden oft zu spät oder überhaupt nicht bewilligt. Dies kann für die Patienten und Patientinnen tödlich enden. Als Gefängnis unter freiem Himmel bezeichnen manche Bewohnerinnen und Bewohner den Gazastreifen, denn Israel kontrolliert, wer ein- und ausreisen darf. Auf nur 365 Quadratkilometer leben dort rund 2 Millionen Menschen, über die Hälfte von ihnen Kinder. Palästinensische Gefangene sind eine weitere Gruppe, die stark unter der Gewalt des israelischen Regimes leidet und ihr Leben in Gefahr ist. Kürzlich starb der palästinensische Gefangene Saleh Abed al-Amour aufgrund medizinischer Nachlässigkeit. Nach dem Märtyrertod von al-Amour gab Hamas-Sprecher Hassem Qassim in einer Pressemitteilung bekannt, der Anstieg der Zahl der in israelischen Gefängnissen gefangenen Märtyrer auf 227 zeigt die weit verbreitete Verletzung der Rechte palästinensischer Gefangener durch das Besatzungsregime. Angesichts der heftigen israelischen Gewalt treten immer mehr palästinensische Gefangene in den Hungerstreik. Die Situation in den Gefängnissen ist sehr schlecht, deshalb treten sie in einen Hungerstreik, sagte Ghadri Abu Bakr, Leiter der Kommission für Gefangene der palästinensischen Autonomiebehörde, Mitte September 2021 gegenüber AFP. Neben den Sicherheitskräften haben auch israelische Siedler die Gewalt gegen die Palästinenser eskaliert. Die Webseite der Washington Post schrieb kürzlich in einem Bericht: Nach Angaben der israelischen Armee haben die Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Diese Angaben der israelischen Armee, die auf der Sitzung des israelischen Kriegsministeriums präsentiert wurden, zeigen eine 150-prozentige Zunahme der gewalttätigen Aktionen der Siedler in den letzten 2 Jahren. Das US-Blatt schrieb dazu weiter: Eine Unterorganisation der Vereinten Nationen hat festgestellt, dass seit Anfang dieses Jahres 115 Palästinenser von israelischen Siedlern geschlagen und angegriffen wurden und 4 von ihnen den Märtyrertod erlitten. Die Welle der Gräueltaten der Siedler gegen die Palästinenser hat sich so intensiviert, dass sogar israelische Funktionäre reagiert haben. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz traf sich Anfang November mit Sicherheitsbeamten und forderte Gesetzeserlass, um solche Aggressionen zu verhindern. Auch die Wirtschaftslage in Palästina verschlechtert sich aufgrund des Krieges und der Belagerung und Restriktionen. Die Armut nimmt zu. Insbesondere in Gaza, wo 85% der Menschen im Gazastreifen unterhalb der Armutsgrenze leben. Die Weltbank schätzt die Arbeitslosenquote in Gaza auf 45% und die Arbeitslosenquote im besetzten Westjordanland auf 17%. Ibrahim Shikaki schrieb in Foreign Policy: Israels BIP, Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf im Jahr 1967, dem Jahr der Besatzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens, war doppelt so hoch wie das palästinensische BIP pro Kopf. Aber jetzt ist dieser Index in Israel mehr als 11-mal so hoch wie in Palästina. Die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser gehen weiter, meist im Schatten der Unterstützung westlicher Mächte, des Verhaltens arabischer Länder und des Schweigens der Vereinten Nationen. Die USA sind der wichtigste Unterstützer des israelischen Regimes. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat dem Regime einen großen Dienst erwiesen, indem er den sogenannten Jahrhundertplan vorgeschlagen und Beitul Muqaddas, Jerusalem, als Hauptstadt Israels anerkannt hat. Die britische Regierung ist ein weiterer Unterstützer des israelischen Regimes, das 1917 mit dem finsteren Plan von Balfour bei der Errichtung des Regimes in den palästinensischen Gebieten half und kürzlich am Jahrestag der Balfour-Deklaration die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas zu einer terroristischen Organisation erklärte. Die arabischen Länder haben insbesondere mit der Normalisierung ihrer Beziehungen zu Tel Aviv diesem Regime auch einen großen Dienst erwiesen und einen großen Verrat an den Palästinensern begangen. Als Folge dieses Verhaltensmusters haben die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser dramatisch zugenommen. Die Vereinten Nationen sind jedoch der größte Verlierer in der palästinensischen Sache, weil sie einerseits die Parole Solidarität mit dem palästinensischen Volk skandierten und sich andererseits aber nur mit Bratschlägen und Berichten über die Verbrechen Israels begnügten und praktisch nicht in der Lage sind, die Verbrechen des Regimes zu stoppen. Mohammed al-Dehrawi, der Sprecher der palästinensischen Volkswiderstandsbewegung, sagte: Das zionistische Regime hat gegenüber dem palästinensischen Volk eine Politik der verbrannten Erde verfolgt und zu exzessivem Einsatz von Gewalt gegriffen, weil es keine Abschreckung gibt und niemand es verklagt. Weder der Sicherheitsrat, noch die Vereinten Nationen, noch die blockfreien Bewegung, noch die prodemokratischen Gruppen haben eine faire Haltung gegenüber dem palästinensischen Volk bezogen oder eine Position eingenommen, die die Besatzer zurückhält. Wir hören Äußerungen, Entscheidungen und Konferenzen, aber sie haben keinen Einfluss auf die Realität. Das palästinensische Volk hat dann gezwungenermaßen die Strategie des Widerstands gegen die israelischen Verbrechen gewählt. Der Steinkrieg hat sich zu einem Raketenkrieg entwickelt und heute ist das kostspielige Iron Dome-System gegen palästinensische Widerstandsraketen wirkungslos. Darüber hinaus wurden jüngst Selbstopferoperationen auf die Tagesordnung des palästinensischen Widerstands gesetzt. Der palästinensische Analyst Naeem Matallah sagte: Einer der Hauptgründe für die Selbstopferoperation war die fortgesetzte Tötung und Ermordung von Palästinensern im Schatten der Nachlässigkeit der arabischen Welt und ihres Versuchs, die Beziehungen zu normalisieren. Diese Bedingungen haben dazu geführt, dass die echten Mujahideen und Widerstandskämpfer auf ihre innere Stimme hören und Selbstopferoperationen starten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.